I have a bit.
MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf MeinSportRadio.de/Movember. Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf MeinSportRadio.de.
Der 10. Spieltag der Bundesliga-Saison 2017-2018 ist gespielt und Hannover 96 steht mit 18 Punkten auf Platz 4 der Tabelle. Das alleine wäre schon Freude genug, aber mit dem 4:2-Sieg zu Hause gegen Borussia Dortmund ist den Roten ein ganz fantastischer Fußballnachmittag gelungen. Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Und Jan, ich habe es lange nicht mehr gesagt, deshalb sage ich diesmal, ich begrüße den Autor des Buches Vorwärts nach weit, Jan Rode. Hallo Jan.
Hallo Tobi, vielen Dank fürs Intro.
Ja, du hast es mir irgendwann mal gesagt, dass ich das nicht immer sagen soll. Jetzt habe ich mir gedacht, ich baue das nochmal wieder ein. Man kann es nicht oft genug erwähnen.
Ein ja, ich muss irgendwas Neues mal machen, dass du ein neues Intro hast. Ne? Ja. Irgendwie doch mal flitzen. Ne? Beim Dortmund-Spiel hatten wir ja auch einen Flitzer.
Stimmt, was für ein Vogel.
Ja, ich frag mich immer, wie kommen die drauf? Da hört man nie wieder was von. Ich durchforste auch manchmal das Fanmail, keiner postet, ja stimmt, ich war's und ich muss jetzt 200 Euro Strafe oder dies, das, die verschwinden völlig.
Ja, ist vielleicht auch ganz gut so, dass man dann nicht noch die Bühne kriegt. Ja. Wenn man so, wo kam der denn her? Ich hab's ehrlich gesagt, ich habe ihn erst gesehen, als er auf dem Platz war. Weißt du?
Müsste von der Laufrichtung her, muss er ja von der Ost gekommen sein.
Hätte ich auch getippt, aber also ich habe ihn dann irgendwie so bei der Auslinie Richtung Osten gesehen, da war er dann auf einmal da und ja. Hi, ja. Freut mich. Sehr schön, schön, dass du da warst, schnell wieder weg und ja, mal gucken, wer dann am Ende die Strafe wieder bezahlt. Da gab es ja auch mal größere Diskussionen drum. Sparen wir uns an dieser Stelle. Jan, 4:2 gewonnen gegen Borussia Dortmund. Das ist schon, ja, ich weiß gar nicht. Ich war Samstag, als ich nach Hause gekommen bin vom Spiel, war ich kurz davor, sofort eine Sendung aufzunehmen. Mit all dieser Freude und den Emotionen habe mich dann aber doch dafür entschieden, das Weltklasse-Spiel Bayern München gegen Rasenball Leipzig zu gucken. Ach, ja, war auch kacke, die Idee. Gut, es gibt immer Besseres. Lass uns mal ein bisschen gucken, was sich der Trainer überlegt hatte, beziehungsweise was er sich nicht überlegt hat. Also, wenn ich mir die Aufstellung so angucke, war mein erster Gedanke, ja, da hat er alles geholt, was irgendwie möglich war und gesund war. Hanik war ja angeschlagen, deshalb war klar, dass der keine 90 Minuten spielen konnte. Es war eh schon eine Überraschung, dass er überhaupt im Kader war. Jonatas Bebou vorne, dahinter so Klaus als, ja, war das eine 10, was er Klaus gespielt hat? Auf jeden Fall hat er irgendwie versucht, so ein bisschen das Spiel in die Hand zu nehmen. Und hinten eher dann defensiv mit Korb, Ostscholek auf den Außen, Sorg als ganz was Neues mit in die Dreierkette gezogen, neben Anton und Sané. Da habe ich ein bisschen für gebraucht, bis ich das alles so verstanden habe, gerade was er mit dem Sorg gemacht hat. Ging dir das ähnlich?
Ja, es ging mir ganz genauso. Ich habe die Aufstellung gesehen, war auch nicht so ganz zufrieden damit, weil ich hätte doch gerne Mikko Albonos zu Beginn gesehen, aber der Trainer hat sich halt anders entschieden und es sah zeitweise so aus, als hätten wir da eine Unwucht drin. Und hinterher kam halt raus, so ja, wir hatten natürlich zwei Spieler, Olli Sorg und Felix Klaus, die irgendwie neue Rollen hatten. Das war dann fürs gewohnte Auge oder geschulte Auge auch nicht so leicht zu erkennen. Und das hat uns dann natürlich ja in die Karten gespielt, weil die Aufstellung, das hat man dann gemerkt, ja genau auf Dortmunds Schwächen abgezielt hat und die auch sehr gut ausgenutzt worden sind.
Ja, insbesondere diese Sorggeschichte. Kumpel von mir hat das nur als Konferenz sehen können, weil er im Urlaub war und da gab es nichts Besseres. Und der hat mir dann geschrieben, ganz am Anfang, wo spielt denn jetzt der Sorg? Weil wir waren uns ja vorher auch nicht einig. Sorg, Korb, zwei rechte Verteidiger, wie wird das sortiert? Aber tatsächlich hat Sorg den, ja, quasi den dritten Innenverteidiger geben, oder sehe ich das, habe ich das falsch gesehen?
Nee, das war so eine Dreierkette und ich habe mir immer gedacht, Sorg muss doch rausrücken, ganz raus, aber da war ja Korb schon und ja, genau so war es.
Das war irgendwie irritierend, ja. Aber wir wollen uns ja nicht beklagen. Ja, genau, für Dortmund auch. Da hat der Trainer mal wieder eine sehr, sehr gute Idee gehabt, muss man ihm lassen. Bakalotz und Schwegler, jetzt aufs ganze Spiel gesehen vielleicht, ist einfach ein anderer Schnack, als wenn da Fossum oder Schmiedebach versuchen, vor der Abwehr abzuräumen. Das ist eine Qualität, die beiden, oder?
Absolut. Ich denke gerade Marvin Bakalorz, der hat das schon in der vergangenen Zweitligasaison gezeigt, dass er seinen Job mit sehr viel Herzblut ausfüllt. Und er macht auf der Position, ist er jetzt kein Spitzenmann, aber er macht auch nicht viele, ja gut, jetzt sage ich wieder Mist, er macht auch nicht viele Fehler, ja, beim 1-1. Ne? Aber ich jetzt nur mal auf diese Defensivrolle da bezogen. Und da ist ja immer sozusagen mein Benchmark Sergio Pinto, der auch Anlaufschwierigkeiten hatte, bei uns ein paar rote Karten kassiert hat. Und dann diese Rolle super interpretiert hat. Ja, Ivar Fossum und Schmiedebach, denen fehlt da ein bisschen das Timing und auch die Körperlichkeit.
Definitiv. Dann lass uns doch mal ein bisschen aufs Spiel gucken, wie das Ganze so abgelaufen ist. Ich fand so bis zum 1-0, 20. Minute, war das alles relativ ausgeglichen. War ganz angetan von dem, was wir da gespielt haben. Das konnte man sich ganz nett angucken. Dortmund hatte ja auch eine Chance oder zwei. Aber das war jetzt noch nichts, was darauf hindeutete, was dann ab Minute 20 passiert. Da kam dann die Szene, als Felix Klaus Richtung Torwart lief alleine und dann umgehauen wurde. Ich als Hannoveraner sage, der wurde umgehauen. Oder war es kein Foul? Wie hast du die Szene gesehen? Wahrscheinlich vom Stadion aus gar nicht so gut, sondern erst zu Hause, dann auf dem Fernseher.
Ja doch, ich habe auf der West relativ mittig gesessen. Es war ja ein langer Ball, der recht lange unterwegs war. Klaus konnte den dann erlaufen, kommt in den Strafraum, legt sich den Ball aber auch ein bisschen zu weit vor und gefühlt ist Birki eher am späteren Tatort, ne? Und ich habe mich gewundert, dass es dann zum Foul kommt. Das war ja erst relativ spät in der Bewegung auch zu sehen und es ist halt überraschend aus mehreren Dingen, dass Birki nicht rechtzeitig runterkommt, um dann wirklich den Ball runterzupflücken und dass Klaus dann geschickt einfädelt und drittens den Elfmeter auch bekommt. Also wir kennen ja genug Szenen aus der letzten Saison, wo Felix Klaus den Elfmeter nicht bekommen hätte.
Das stimmt, definitiv. Gerade Klaus, also das ist ja. Aber der Schiri,
ausgerechnet Klaus.
Aber der Schiri hat es sich tatsächlich nochmal mit Finger auf dem Ohr bestätigen lassen aus Köln, dass es ein Elfmeter war. Ich stelle mal die These auf, wenn der Schiri es nicht gepfiffen hätte und dann hätte es große Diskussionen gegeben und er hätte nochmal in Köln angefragt, war es denn ein Elfmeter? Dann hätte Köln gesagt, nein, wir geben den nicht, weil es nicht stark genug oder weil es nicht offensichtlich genug war, dass es ein Elfmeter war. Andersrum, wenn man ihn pfeift, ist es aber auch nicht offensichtlich genug, dass es kein Elfmeter war.
Ja, ich habe mir jetzt danach auch nochmal die Aufzeichnung angehört, was Sky dazu gesagt hat und Wolf-Christoph Fuß ist ja jetzt auch nicht unbedingt als großer 96-Fan bekannt, der sagt, ja, kann man schon geben und es gibt aber auch Elfmeter, an denen deutlicher irgendwie ein Fragezeichen formuliert wird. Das war bei dem eigentlich gar nicht so und die Proteste waren jetzt auch nicht so ausufernd von den Dortmundern, die sich ja gerne immer mal als Opfer auch inszenieren.
In dem Fall nicht tatsächlich. Dann kam der, oder beziehungsweise dann hätte kommen können, der Mevlüt Erdinç-Moment, denn der neue Stürmer, Jonatas, hat sich den Ball zurechtgelegt und hat ihn dann aber reingemacht. Also ich habe mich natürlich sofort daran erinnert an das Spiel gegen Darmstadt damals, als Erdinç, ja, als neuer Stürmer, der noch so ein bisschen was beweisen musste und so seine Position finden musste, sich den Ball hingelegt hat und dann das Schlimmste, was man machen konnte, den gruseligsten Elfmeter aller Zeiten geschossen hat. Jonatas scheint aber abgeklärter zu sein.
Ja, also mein Sitznachbar hat das auch gleich befürchtet, hat auch gleich an Erdinç erinnert und ich hatte das überhaupt nicht visualisiert. Also ich habe gedacht, Jonatas nimmt ihn und haut ihn rein. Und dann hat das ja auch so ein bisschen in so einer Champions-League-Manier gemacht, so ein leicht langsamer Anlauf, gar nicht verzögert, so wie ich es mir gewünscht hätte, ne, dass Birki schon in die Ecke fliegt und er schießt dann trotzdem in die Ecke, in die der Torwart auch niemals gekommen wäre.
Ja, in der Tat. Also 1-0, ja, nach 20 Minuten, da war ich ehrlich gesagt, ich war noch relativ chillig. Also führst halt 1-0 zu Hause gegen Dortmund, kann ja mal passieren. Hat mich jetzt nicht so aus den Sitzen gerissen, dass ich da nur noch Nägel gekaut habe. Das kam dann später. Denn 27. Minute fiel das 1-1. Und jetzt muss ich kurz überlegen, das war das, als Bakalorz versucht hat, den Ball, ja, ich weiß nicht, er wollte ihn rausschlagen, aber ja, klar. Er hat ihn irgendwie nicht rausgeschlagen. Das war irgendwie, das war sehr, sehr frustrierend.
Ja, weil er dann genau vor dem Bein von Zagadou landet. Der braucht nur ausholen und haut ihn dann mit seinem langen Huf rein. Ne? Und da konnte Schaunauer nichts machen. Ja, es war sehr ärgerlich, weil es war ein klarer Abwehrfehler. Es war jetzt kein spielerisches Können von Dortmund. Und es war auch nicht irgendwie durch Einfluss von außen, Schiedsrichterentscheidung oder durch den Videoschiedsrichter. Und da hat man schon so, da habe ich so ein bisschen gedacht, oh Mist, jetzt fühlen wir schon 1-0 und machen uns das dann selber kaputt. Ne? Also ich hatte mich schon sehr gefreut nach dem Elfmeter, weil es war ja so ein bisschen auch ein Geschenk und man hat gesehen, Dortmund hat eine unheimliche Grundschnelligkeit gehabt im Spielaufbau und wie dabei auch zirkuliert ist. Und ja, hätte unser Pressing nicht so gut funktioniert, wären wir, glaube ich, weite Strecken da auch hinterhergelaufen.
In der Tat. Aber hat es.
Hat es. Und wir haben auch die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen.
Das ist richtig. Wir haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Und das war bei vor dem 2:1 ja auch so einer. Als es dann auf einmal ratzefatze schnell ging. Ich weiß gar nicht, wer hatte den ersten Ball erobert, der dann auf Jonatas.
Klaus hat ihn dann
erobert. Klaus auf Jonatas, Jonatas auf Bebu. Und das war Fußball aus dem Lehrbuch. Ich habe mich hinreißen lassen zu einem Tweet. Das war das schönste Tor des Jahres von Hannover 96. Übertrieben oder was? Fandst du es auch so unfassbar geil?
Nein, es war so simpel. Es war so einfach. Es war so klar. Es war so schön. Ne? Also Felix Klaus ist irgendwie im Mittelkreis, zieht den Sprint an und klaut Götze den Ball und ist auch schneller. Und das war dieser entscheidende Zweikampf. Und macht dann genau das Richtige. Er passt sofort auf Jonatas. Er guckt nicht erst, er verzögert nicht und der macht auch das Richtige, läuft noch ein paar Meter und serviert dann irgendwie Millimeter genau für Bebu, der auch das Richtige macht. Also drei richtige Entscheidungen in 10 Sekunden, noch nicht mal von Hannover 96. Das kann man sich schon im Kalender anstreichen und er trifft ihn ja gar nicht richtig, den Ball sieht man dann in den ganzen Wiederholungen. Er trifft ihn irgendwie und er geht auch noch in die Richtung, in die er wollte, nämlich in die der Torhüter nicht springt. Ja, unfassbar schön.
Wirklich unfassbar schön, muss ich auch sagen. Also es gab ja dann hinterher relativ viele GIFs und Videos, die bei WhatsApp und Twitter und so zirkulierten. Ich habe tatsächlich länger drauf geschaut aufs Handy und es mir immer wieder angeguckt, wie schön ein Ballgewinn, das war ja quasi ein Konter, die Dortmunder waren ja wie immer relativ weit aufgerückt, wie schön sowas vorgetragen sein kann. Echt ein absoluter Traum. Vor der Halbzeitpause passierte dann noch, glaube ich, die Szene von Sané. Ja, also das führte ja nicht zum Tor, weil ich glaube, es war Jarmolenko, der dann relativ desaströs den Abschluss gesucht hat. Aber jetzt unabhängig davon, dass der Dortmunder das nicht schön gemacht hat, also ich fand Sané hat, also es haben ja viele gemeckert über Sané nach dem Spiel und das kann ich auch verstehen. Aber ich fand Sané hat so ein überragendes Spiel gemacht, was Aubameyang gezeigt hat, beziehungsweise was er nicht gezeigt hat, das ist auch viel Sané zu verdanken gewesen. Er hatte den komplett im Griff, bis auf diese eine Szene, wo er halt einfach oder anderthalb Szenen, wir können nachher nochmal über das 2:2 sprechen, aber ich weiß nicht, Sané macht sich mit seinem wirklich guten Spiel, macht er sich so viel kaputt mit so einem Hokuspokus, den er da veranstaltet und den Ball da durch die Gegend tändelt, ich war sauer, ich war wirklich sauer.
Ja, also man hat das ja gesehen, dass sich das aufgeschaukelt hat. Sané war in der Situation recht isoliert auf dem Flügel und ja, versuchte dann wieder was Besonderes, entscheidet sich nochmal um, rettet die Situation halb, versucht dann wieder was Besonderes und dann ist der Ball halt weg und da hätten wir wirklich uns nicht beschweren dürfen, wenn es dann 1:2 steht. Und ich glaube bei WhatsApp oder so irgendwie geschrieben, also ne, wir hatten das können, wir hatten den richtigen Plan und wir hatten natürlich auch Glück.
Da hatten
in dieser Situation.
Ja, da hatten wir auf jeden Fall Glück.
Ging es dann 4:2 aus.
Ja, ich weiß gar nicht, selbst wenn wir da das 2:2 gekriegt hätten, vielleicht wäre es...
Das wäre 2:1 für Dortmund gewesen, glaube ich.
War das vor dem 2:1? Ich dachte, das war vor der Halbzeit.
Ja, Dortmund hätte dann geführt, ja.
Ah, das hatte ich dann durcheinander gewürfelt. Gut, dann wäre es natürlich schwierig geworden, dem Rückstand hinterherzulaufen. So haben wir immer artig vorgelegt und Dortmund hat ausgeglichen. Und das haben sie dann auch wieder getan nach der Halbzeitpause. Und zwar Jarmolenko war es dann in der 52. Und da war wieder Sané so ein bisschen mit beteiligt, denn er geht zum Kopfball, obwohl Czauner hinter ihm angeflogen kommt. Du wirst es wahrscheinlich auch nicht aufklären können, ich auch nicht, ob Czauner jetzt gesagt hat, geh da weg, das mache ich. Und Sané hat nicht drauf reagiert. Oder ob Czauner nicht gerufen hat und er vielleicht schuld war. Ich weiß es nicht.
Ja, also man sieht es in den Wiederholungen nicht und es wird auch nicht thematisiert. Es sah dann so aus, das muss ein Ball von der Westtribüne, es muss ein Ball von den Torhüter sein. Und wenn er Sané halt ins Kreuz springt und ihn umhaut, dann muss Czauner dann konsequenter rauslaufen. Also ich will ihm das nicht anlasten, aber man könnte die Situation vorher schon bereinigen. So, und dann ist es ein ähnliches Ding wie das von Baccalords. Also wenn ich dann kläre, ne, dann nicht so mittig oder zu kurz, weil dann entstehen halt diese gefährlichen Situationen.
Ja, das war das Problem. Also Jarmolenko, gut, dass er den da reinmacht. Ich habe gesagt, der macht 2 von 10, macht er rein, wenn er den Ball so Volley nimmt. Das war ja wirklich locker um alle rumgespielt, in die lange oder in die Ecke, nach, ganz weit in die Ecke. Ärgerlich, also wirklich ärgerlich. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, Alter, du führst 2-mal gegen Dortmund zu Hause und kriegst es nicht auf die Kette, gehst hier vielleicht am Ende sogar mit einem oder wenn es noch ganz schlimmer kommt, mit keinem Punkt nach Hause. Es kam anders.
Und zum Glück, ja.
Rote Karte und Freistoß, alles innerhalb kürzester Zeit und das Ganze dann Gott sei Dank auf die Nordkurve, was mich sehr gefreut hat. Rote Karte geht klar.
Ja, also das ist so wie der Elfmeter, ne? Also der Schiri hat es schon gut mit uns gemeint. Ich denke, es gibt viele Schiedsrichter, die das nicht unbedingt pfeifen und auch in der Wiederholung ist das gar nicht so deutlich. Also es gibt viel, viel eindeutigere rote Karten. Es war einfach durch die Konstellation, durch die Schnelligkeit und auch durch die Isolierung dieser beiden Spieler, dann als Letzte vor dem Tor, war klar, dass der Schiedsrichter da irgendwie einschreiten muss. Ne? Aber auch da.
Und wenn er einschreitet, muss er doch rot geben.
Wenn er einschreitet, muss er rot geben. Er hätte aber auch Jonathas irgendwie gelb wegen Schwalbe oder gar nichts geben können.
Hat er nicht. Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Das war wirklich, ja, das war sehr gut. Ja, und dann gab es den Freistoß. Felix Klaus. Ich erzähle jetzt, wie es war. Mein Sitznachbar im Stadion, zu dem habe ich gesagt, 3 Meter drüber. Er guckt mich an und sagt, ich sag 5 Meter drüber. Was passiert ist, haben wir alle gesehen. Felix Klaus schießt den wahrscheinlich besten Freistoß seines Lebens.
Ja, und den besten seit Huschti gegen Rensing, gegen die Bayern. Ja.
Unfassbar, oder? Also mein Sitznachbar hat dann noch hinterher gesagt, okay, du hast gewonnen, du warst näher dran. Hat er recht gehabt, ja, in der Tat. Aber wir hatten beide nicht den richtigen Richter. Ich habe es Klaus nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte nie gedacht, dass der so einen schönen Freistoß schießen kann. Und er hat ja auch kein Zeckmeck gemacht. Er ist ja, glaube ich, 1 oder 1,5 Schritte zurückgegangen, hat das Ding über die Mauer gezirkelt. Und dann natürlich auch unhaltbar für Bürki, der kommt da nicht ran. Das war Klaus, wie ich ihn gerne jede zweite Woche sehen möchte.
Ja, absolut. Und das Lustige ist, mein Sitznachbar und ich, wir hatten einen ganz ähnlichen Dialog. Ich habe dann auch nochmal, wie gesagt, den Huschti erwähnt, habe gesagt, nein, das ist zu zentral, das schafft der Klaus nicht. Ne? Aber wir hatten noch gemutmaßt, ob nicht auch Pirmin Schwegler schießen wird. Ne? Der stand ja auch noch bei und dann hat er mich festgelegt, ich glaube schon, dass es der Klaus macht und vielleicht macht das ja auch gut und ein paar Sekunden später war der Ball dann auch drin.
Da war er sehr schön. Und da muss ich sagen, da wurde ich dann wirklich langsam nervös, weil dann wurde aus, oh Gott, wir führen hier 2-mal und vielleicht gewinnen wir das nicht, wurde dann, wir führen hier 3-mal und haben echt eine Chance, das zu gewinnen. Und dann passierte das, was mich noch viel, viel mehr beeindruckt hat als die ersten 60 Minuten, waren die Minuten 61 bis Ende. Da passierte nämlich Folgendes. Du führst 3-2 zu Hause gegen Dortmund und der Trainer nimmt Klaus raus und Jonathas raus. Okay, das verstehe ich voll und ganz. Bringt dafür aber Hanik und Füllkrug. Also nicht ein Stück defensiver, was das Personal angeht. Mutig, Wahnsinn, genau die richtige Entscheidung. Was sagst du?
Ich hatte auch da, wir haben auch darüber gesprochen, ich bin auch davon ausgegangen, wenn er wechselt, dass dann Hanik und Füllkrug kommen werden. Es war auf jeden Fall mutig, aber es zeigt auch, dass Breitenreiter gerne ungewöhnliche Entscheidungen trifft und dann auch gerne ins Risiko geht. Also ich hätte vielleicht gar nicht anders gewechselt. Also du führst 3-2, bist auch ein Mann mehr. Du willst der Mannschaft und dem Publikum da draußen natürlich auch ein Zeichen geben. Ne? Und dass du dann nicht defensiv wechselst. Und gerade Martin Hanik hat ja auch seinen Anteil am 4-2 und Niklas Füllkrug auch, nochmal bevor Hanik an den Ball kommt, also hat sich das schon gelohnt.
Wieder. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und es ist ja, in meinen Augen ist es ja auch völlig richtig. Es bringt ja nichts, sich 30 Minuten gegen Dortmund hinten einzuigeln. Dortmund, die an so einem Tag auch wirklich nicht so dolle gespielt haben. Also da bietest du denen ja quasi Möglichkeiten, die überhaupt nicht notwendig sind. Und von daher völlig richtig, so zu wechseln. Und ja, das Ergebnis war dann die Kirsche auf der Sahnetorte.
Ja, Bebou. Das ist der große Held. Bebou nach einer etwas Hannover 96-esken Balleroberung über Füllkrug und Hanik, der noch so im Fallen den Ball irgendwie, ja, Bebou in den Lauf drischt, der den, glaube ich, an der Mittellinie bekommt und der dann völlig unbehelligt an die Strafraumkante traben darf, dann ein bisschen nach innen zieht, so wie Arjen Robben, und dann einfach mal trocken unten ins Eck schießt. Also das war auch so das Coolste.
Das war das Coolste. Jahr. ich bin da tatsächlich auch ein bisschen ausgerastet in dem Moment vor Freude, weil es, also Bebou ist, das, ich weiß nicht, der hat glaube ich 4,5 Millionen Euro gekostet, kam von Fortuna Düsseldorf, hat zweite Liga gespielt, hat das da auch ganz ordentlich alles gemacht und kommt jetzt nach Hannover und dann hast du natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Sorge, schafft er den Sprung in die Bundesliga, der ist natürlich noch jung, der hat als theoretisch auch Zeit, aber wir wissen ja, wenn wir was nicht haben im Fußball, dann ist es Zeit, wer hat schon Zeit, 2, 3 Saisons sich an eine Liga zu gewöhnen, nein, du musst gleich liefern. So, jetzt kommt Bebou und macht so ein gutes Spiel, so ein abgewichstes Tor, das muss, also Ich war schwerstens begeistert, wie er da nochmal verzögert hat zwischendurch, wie er die Dortmunder hat laufen lassen, wie er das Ding dann einfach locker reinschiebt. Zu früh oder ist es tatsächlich die richtige Annahme? Ich glaube, Bebou ist wirklich ein guter Bundesligaspieler.
Ja, in den Heimspielen, ne? Also wenn er sowas so richtig geil abgewichst auch auswärts macht und uns da mit 3 Punkten nach Hause bringt, dann würde ich ihn noch mehr feiern. Der hat ja sein anderes Tor auch gegen den HSV zu Hause geschossen. Ja, einfach unfassbar gut. Und es hat so ein bisschen in der ganzen Anbahnung, das hätte auch so ein typisches Ronaldo-Tor sein können. Ne? Der kriegt den Ball an der Mittellinie, zieht dann los, zieht dann rein, schießt ihn trocken ab. Also so vom Bewegungsablauf, so hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Und es würde mich einfach freuen, wenn wir bei 96 noch ein paar dieser schönen Momente einfach erleben können in dieser Saison. Und gerade mit den Spielern. Also jetzt haben alle Offensivleute schon ihre Tore gemacht und dadurch sind wir einfach dann auch ja schwieriger auszurechnen.
Definitiv. Letzte Woche? Nee, warte, muss kurz überlegen. Ja. Letzte Woche war es Fülle zweimal. Hanik trifft sowieso, oder zumindest am Anfang der Saison regelmäßig getroffen. Jonathas, auch wenn der ein oder andere in dieser Sendung auch schon gesagt hat, dass er nicht der beste Einkauf aller Zeiten ist, bleibe ich dabei. Aus dem kann auch nochmal richtig was werden in Hannover.
Ja gut, der hat jetzt 5 Scorerpunkte, also Tore und Vorlagen in 5 Partien. Zieht er das so durch bis zum Ende der Saison? Ja,
ne? Kann der Kassenpatient nicht klagen, ne? Also da hast du recht. Also das ist natürlich tatsächlich etwas, was uns scheinbar auszumachen scheint, dass wir mit Bebou, Jonathas, Hanik und Füllkrug 4 Leute haben, die vorne für alles zu haben sind oder alle Möglichkeiten haben. Wobei ich bei Füllkrug persönlich denke, na, müssen wir mal gucken, ob das noch so oft vorkommt. Aber der hat halt auch mal einen guten Tag. Und dann sind wir wirklich schwer auszurechnen und haben schwer Spaß an so einem Samstagnachmittag. Es war, da dürfen wir natürlich nicht vergessen, den Fallrückzieher von Hanik, der war jetzt genau für mich perfekt und meinen Sitzplatz im Stadion. Genau in der Flucht, wo ich hingeguckt habe, sehe ich auf einmal Martin Hanik zum Fallrückzieher ansetzen. Jan, es wäre zu viel des Guten gewesen.
Aber es wäre richtig geil gewesen, weil Fallrückzieher auch wieder vor der Nordkurve, ne? Da haben wir ja auch mal vor fast 20 Jahren so einen geilen Fallrückzieher gesehen gegen Tennis Borussia.
Oh, ja. Vladan Milovanovic.
Ja.
Das wäre geil.
Auch, ja. Ist einfach geil, ne? Und dann hättest du Dortmund so richtig schön zerlegt. Ich meine, 4-2 reicht auch. Und was ich nochmal sagen wollte, so in der Nachschau wird immer gesagt, so, ja, Dortmund hat nicht so gut gespielt. Ganz ehrlich, die haben den Ball zirkulieren lassen, das schneidest du mit der Zunge. Und ich habe, ist schon lange her, dass ich so ein gutes Fußballspiel gesehen habe. Natürlich jetzt auch mit der 96-Brille, aber wenn ich die mal abnehme als neutraler Zuschauer, da war alles drin, ne? 11 Meter, rote Karten, direkte Freistöße, Kontertore, schöne Tore etc. Und was Dortmund einfach hat vermissen lassen, ist dann halt die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Und sie waren dann, glaube ich, vorne oder in unserer Hälfte einfach zu statisch, haben auf den Ball gewartet. Aber am Ball konnten die richtig, richtig viel. Bloß wir haben dann immer viele Leute hinter den Ball gebracht und die Dinger dann auch mal stumpf nach vorne geholzt. Aber das war jetzt zwar nicht so richtig stumpf wie in Augsburg, aber es ist trotzdem wieder ein Tor draus geworden, das 4-2.
In der Tat. Es war einfach schön. Es war wirklich ein rundum gelungener Tag. Und vielleicht freuen wir uns gleich noch ein bisschen weiter. Und dann sprechen wir noch ein bisschen über die Stimmung, wie es denn so war. Du warst gegen Frankfurt auch im Stadion. Das klären wir alles gleich nach diesem Einspieler. Und hört euch das an. Wir spenden 1 Cent pro downgeloadeten Podcast bei meinsportradio.de. Ihr solltet also auch mal die anderen hören und nicht immer nur Hannover liebt.
Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit. meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download 1 Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Jan und ich haben es gerade recherchiert in der Pause. Ihr dürft kurz raten, wie viele Punkte hat Hannover letztes Jahr in der zweiten Liga nach 10 Spieltagen? Jetzt haben wir 18. Jan, löse es auf.
Wir hatten 17, ein Punkt weniger.
Ein Punkt weniger und auch noch ein Platz schlechter. Wir waren tatsächlich Fünfter nach 10 Spieltagen. 5 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Und dieses Jahr gestaltet es sich so, 5 Siege, 3 Unentschieden, nur 2 Niederlagen. Wahnsinn, der nackte Wahnsinn, Hannover 96 2017, 2018. Es macht aktuell sehr, sehr viel Spaß, Jan. Und da müssen wir jetzt die Kurve kriegen. Von es macht sehr, sehr viel Spaß zu Stimmung und Boykotte und was nicht alles. Wir haben es hier schon natürlich oft genug besprochen bei Hannover Lead, aber es ist ein Thema, was ja irgendwie dann auch jede Woche wieder neues Futter kriegt, wenn so ein Spiel zu Ende ist, gerade nach einem Heimspiel. Und du hast es gesagt, du warst gegen Frankfurt im Stadion und gegen Dortmund im Stadion. Du hast ja leider, weil du nicht mehr in Hannover wohnst, nicht so oft die Möglichkeit, 96 live zu sehen. Aber schilder doch mal deine Eindrücke von diesen beiden Heimspielen.
Gegen Frankfurt war ich auf der Nordtribüne und ja, jetzt abzüglich, dass die Ultras nicht permanent durchgesungen haben, war es aber trotzdem eine Stimmung, wie ich sie in der Nordkurve einfach erwarte, dass da einfach die Fans sitzen, die am ehesten aufspringen, die auch mal was rufen, die auch mal etwas Unflätiges rufen. Das war okay. Wir haben dann leider in der 90. das Gegentor gekriegt. Das Spiel in der zweiten Halbzeit war jetzt auch nicht so toll. Also da kann man jetzt keine Stimmungsextase erwarten. Und gegen Dortmund saß ich auf der Westtribüne. Hinter uns saßen auch ein paar Dortmunder. Vor uns drehte sich dann noch eine Frau um, als ich irgendeinen Spruch gemacht habe. Und als ich ihr sagte, pass auf, ich gehe schon länger zum Fußball, ich weiß, dass man das hier sagen darf, war das dann auch okay. Und da hat natürlich der Spielverlauf geholfen. Ja, dass dann auch die Wechselgesänge kamen, dass ein paar andere Gesänge kamen, das war völlig in Ordnung. Muss man natürlich sagen, auf der Westtribüne hast du natürlich auch ein Publikum. Mein Sitznachbar, der war oft weg, ne, hat sich Wurst geholt, Bier geholt, und wenn beide Hände voll waren und 96 zufällig ein Tor geschossen hat, hat er halt auch nur freundlich genickt. Ja, das ist halt so dieses typische Publikum. Da kann man sich jetzt drüber aufregen, aber dafür fand ich es in Ordnung. Und was ja diese ganzen Stimmungsdiskussionen oder was die ganzen Stimmungsdiskussionen irgendwie angeht, mein Punkt ist ja, dass die ganzen Argumente irgendwie extrem verrutscht sind. Also jetzt müssen wir mal sagen, ja, es ist schade, dass bei Hannover 96 aktuell keine aktive, lebendige Ultraszene hinter dem Tor irgendwie aktiv ist und vor allem visuell und auch stimmlich im Stadion in Erscheinung tritt. Aber, und das ist das große Aber, selbst als die Ultras da waren und Stimmung gemacht haben und ihren Gruppenethos ausgelebt haben, war es bei Spielen gegen Dortmund, Schalke, Frankfurt, Gladbach auch immer so, Köln, dass die Gästefans auch durch die Architektur im Niedersachsenstadion lauter waren. So, also von daher, selbst ne, wenn jetzt in den meisten Spielen die Ultras nicht singen, für den Westtribünen-Zuschauer ändert sich gar nicht so viel. Das ist so ein bisschen mein Punkt. Wir waren eh nie die lautesten und wir sollten uns nicht immer so darauf versteifen, jetzt über 500 oder meinetwegen auch 1000 Leute zu reden, die ihre berechtigten und nachvollziehbaren Gründe haben, dass sie den Support irgendwie einstellen und auch versuchen, mit dem Verein ja in einen kommunikativen Prozess zu kommen. Aber es gibt gute Ansätze und den besten Ansatz liefert zurzeit die Mannschaft, indem sie gut spielt, dass auch auf den Rängen gute Stimmung entsteht. Und das sollte man, das wäre eigentlich schön, wenn daraus etwas entsteht, dass die Leute auf der Westtribüne, Stadionbereichen, ja, ein bisschen aktiver werden und auch lernen, die Mannschaft selber zu unterstützen. Und wie gesagt, die ersten Ansätze sind ja jetzt da.
Also ich denke, wir können es ganz klar runterbrechen auf: Ist das, was auf dem Platz passiert, gut und erfolgreich? Ist die Stimmung auch gut?
Also, ja, ganz simpel.
Da ist ein ganz, ganz großer Zusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren, der sonst, wenn es eine organisierte Fanszene gibt, die Stimmung macht, sicherlich nicht so eklatant ist. Auch dann gilt diese Rechnung, aber natürlich mit verschobenen Variablen. Also dann wird halt auch von einem kleinen Kern weitergesungen, wenn es nicht so gut läuft. Die kriegen aber auch nicht, wenn du 3-0 gegen Dortmund oder meinetwegen auch gegen, was weiß ich, Hertha BSC zurückliest, kriegst du auch die anderen auf der Westtribüne, Teile des Nordens, kriegst du auch nicht motiviert, dass die da groß rumsingen. Dann ist es halt auch abhängig vom Spiel oder vom Spielverlauf, aber halt in kleinerem Maße als jetzt. Ich möchte gerne nochmal auf dieses Dortmund-Ding zurückkommen. Ich habe es bei Twitter auch gelesen, wir haben es ja im Vorgespräch auch kurz besprochen. Ich fand, es war schon sehr gute Stimmung. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass tatsächlich die Stimmungsherde, wo das dann immer rauskam. Also ich könnte dir, wenn ich jetzt mich so nochmal gedanklich auf meinen Platz zurückbegebe, könnte ich dir bestimmt 5, 6 Orte nennen, von denen ein Gesang begonnen hat, der dann im ganzen Stadion beziehungsweise im ganzen Heimbereich, also sagen wir mal West und Nord, aufgekommen ist. Also der sich so weit verbreitet hat, dass es alle mitgesungen haben oder viele mitgesungen haben.
Ja, das kam, glaube ich, immer aus der Schnittstelle zwischen Nord und West, also früher E-Block, so hatte ich den Eindruck, aus der Kurve direkt.
Also ich weiß, es gab unten, das war so N3, 4, 5, irgendwie so relativ in der Mitte, da kletterte einer immer auf seine Stühle da oder so und thronte so ein bisschen über den anderen mitten im Block und hat bestimmt 4, 5 Mal was angestimmt. Ich saß in N13, ich glaube 1, 2 Mal passierte hinter mir das Ganze, dass da jemand anfing irgendwas zu rufen, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt HSV war oder so. Aus dem Westen selber kam dann der Wechselgesang auch einmal von dort initiiert, aus dem Norden natürlich auch. Also bestimmt 4, 5 Orte, die sich, ja, bemüßigt fühlten, da so ein bisschen mal was zu rufen, und das klappte dann auch, es verteilte sich im Stadion. Natürlich ist es ganz anders, als es sonst war, als es ja zu 99% oder ich sag mal zu 96% immer aus N16, N17 begonnen wurde. Aber also ich fand das jetzt wirklich, das war ein schöner, guter Tag.
Ja, genau. Das ist auch genau mein Ausdruck. Das ist eine schöne Entwicklung einfach. Und dann hoffen wir mal, dass die Mannschaft gerade in den Heimspielen dann weiter so gut spielt, dass da vielleicht ein bisschen was sich verstetigt einfach. Ne? Dass man nicht mehr so abhängig ist von den Impulsen aus der Nordkurve.
Vielleicht hing es natürlich auch ein bisschen gegen Dortmund damit zusammen, dass die Dortmunder selber ohne ungefähr 250 Fans der aktiven Fanszene angereist sind. Die hatten nämlich Dummheiten gemacht irgendwo, ich weiß gar nicht, was war es? Porta Westfalica oder so?
Ja, mit Wolfsburgern. Also da frage ich mich auch, da muss man schon sehr desperate sein, warum man das denn nur macht, ne? Die arbeiten im Zweifelsfall alle bei Volkswagen und haben gute Anwälte. Ja, völlig unverständlich. Ja, das wusste man vorher nicht. Ich fand Dortmund schon laut, ja, Stichwort Architektur auch. Was ich dann noch ganz interessant fand, die Dortmunder haben dann ja so mittellaut Kind muss weg angestimmt. Und da hat die Westtribüne unheimlich laut gepfiffen. Und das war eigentlich so die größte Emotion nach den Toren, waren halt diese Pfiffe. Und ja, das habe ich dann nochmal versucht hinterher so ein bisschen auszuklambüsern. Ich glaube schon, dass Martin Kind da Leute sitzen hat, die er bezahlt, dass die dann pfeifen.
Glaubst du, ja.
Ja, würde ich jetzt sagen. Also, wir könnten ja einen Test machen, irgendwie mal. Wer auf der Westtribüne sitzt und spontan wirklich laut auf 2, 3, 4 Fingern pfeifen kann. Glaube ich nicht, dass das der durchschnittliche Wurstesser und Biertrinker irgendwie hinbekommt. Der schafft es ja nicht mal zu klatschen, wenn Tor fällt, ganz ehrlich.
Naja, ich glaube, diese Kind muss weg-Geschichte ist für viele, natürlich auch nicht für alle, aber für viele ist das inzwischen so wichtig geworden, dass es ein Sofortreflex ist. Das hat ja lange Zeit auch im Norden genauso funktioniert. Ein Teil hat gerufen, Kind muss weg, und der andere Teil hat gepfiffen oder hat es niedergepfiffen. Das hat lange, lange Zeit war das quasi auf Knopfdruck. Das konnten beide Seiten sehr, sehr gut. Dass es jetzt diesmal die Westtribüne war, als die Dortmunder angefangen haben, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz mitgekriegt. Habe die Pfiffe aber natürlich auch gehört, wo sie genau herkamen. Also im Norden gab es auch welche zu diesem wirklich kurzen und nicht lange andauernden Kind muss weg. Denn die Dortmunder, ja, wie gesagt, waren ja auch nicht mit der vollen Kapelle im Stehblock. Dementsprechend auch gar nicht ausverkauft gewesen. Aber die Karten waren ja weg. Von daher ist es egal. Ja, es ist, auswärts ist ja sowieso nochmal ein ganz anderer Schnack jetzt in Leipzig. Ich habe gar keine Ahnung, ob da alle hinfahren oder ob sich das der eine oder andere klemmt. Keine Ahnung. Danach nach Bremen. Da wird es dann wieder interessant. Das ist ja so ein nahes Auswärtsspiel. Da fahren ja sowieso immer ganz besonders viele Leute mit, ganz
eigen. Ja, da ja, kann man sich ja auch vorher treffen, ne, andere Routen fahren, kann man ja auch so ein bisschen Hitmap machen, wie die Dortmunder. Ja, was mir nur aufgefallen ist, das vielleicht noch ein Punkt zur Stimmung, und ich freue mich dann auch auf Zuschriften bei Twitter, die mir das vielleicht erklären. Es gab dann ja in den letzten 10 Minuten auch auf der West diesen ironisch initiierten Gesang, wer nicht hüpft, der ist Braunschweiger. Ja, da haben auch relativ viele mitgemacht. Und Ultras Nord, die bleiben nun sitzen. Die sind nicht mal nach vorne und nach hinten gewackelt. Ne? Und wenn ich nur das isoliert betrachte, denke ich mir so, oh Jungs, ne? Ihr macht's euch auch wirklich selber schwer.
Ja.
Da sein, nicht supporten. Ne? Was ist es? Also ich gehe ja ins Spiel, sage ich ganz ehrlich, um dann auch klar, 96 anzufeuern, aber ich möchte auch ein gutes Spiel sehen. Einfach. Ich möchte, dass 96 gewinnt. Und wenn 96 gewinnt, dann jubel ich auch, egal was der Gruppenkodex ist. Und das hat man ja auch nach dem 4-2 gesehen. Da war ja auf der Nord, sage ich jetzt mal, mehr Tumult als bei den anderen Toren.
Ja, also da hielt es auch nicht mehr jeden in den 16, in 17 auf seinen Plätzen oder ruhig auf seinen Plätzen, aber tatsächlich bei den normalen Toren, sag ich mal, ne, so ein 1-0 oder so oder auch so ein Ausgleichstreffer, die werden tatsächlich relativ emotionslos hingenommen, aber wenn du dann dieses wer nicht hüpft, der ist Braunschweiger ansprichst, das war das, was mich beim Frankfurt-Spiel so ein bisschen irritiert hat. Die Frankfurter rufen erst laut Scheiß Hannover, dann ein Bruchteil einer Sekunde später Kind muss weg und kriegen dafür Applaus. Also das ist halt auch, wie, weiß ich nicht, eben noch beleidigt in Anführungsstrichen worden, und dann findet man schon wieder gut, was er gesagt hat. Also gut, das muss ich alles nicht mögen und auch nicht verstehen.
Eine ganz, ganz schwierige Lage, wir beide stecken da auch nicht drin, nach außen wirkt es halt sehr komisch, um die Diskussion jetzt auch abzuschließen. In einem Spiel war ja auch der Spruch, wir wollen Antworten auf unsere Fragen oder was weiß ich, und der Ball liegt ja eigentlich beim Verein, ne?
Ja, der hat auch
beantworten. Natürlich muss die Fanszene sagen, pass auf, wir sind weiter zu Gesprächen bereit, wenn der Verein hart bleibt. Ich hatte es ja auch mal getwittert, so, dann geht doch dahin mit 5 Leuten, dann nehmt es doch auf, dann transkribiert es doch.
Ja.
Natürlich, natürlich ist der Faden dann zerschnitten, aber dann hast du ja auch, dann werden die Karten völlig neu gemischt.
Ja, ich war, also keine Ahnung, wir werden keine Lösung dafür finden. Erfahrungsgemäß gibt immer die Länderspielpause so einen Impuls aus irgendeiner Richtung, dass irgendwas passiert.
Muss die Seiten füllen, ne? Die
Bildzeitung
weiß, was sie macht.
Genau, dass da irgendwie wieder was passiert. Und die Länderspielpause ist ja auch nicht mehr so weit, das dürfte jetzt nach dem Leipzig-Spiel, dürfte es dann sein. Und vielleicht gibt es dann wieder neue Bewegung. Es würde mich nicht überraschen, als jahrelanger Beobachter von diesem ganzen Krempel. Jan, nächste Woche, Leipzig. Hab's angesprochen. Ja. Und es war natürlich selbstverständlich klar, dass das wird Dritter gegen Vierter sein, das Spiel. Also das war ja vor der Saison zu erwarten, dass der dritte Leipzig den vierten Hannover empfängt. Ein Punkt Rückstand. Wie geht man in so ein Spiel rein? Also ich hoffe natürlich gut vorbereitet durch den Trainer, aber Hannover muss doch wieder an dieses Ding rangehen und sagen, vorsichtig Jungs, mal gucken, was wir da so holen können, aber nicht durchdrehen bitte.
Genau, also ich glaube auch, dass dass Breitreiter die Kirschen jetzt nicht zu hoch hängt. Ne? Er wird die Truppe gut einstellen, er wird hoffentlich auch wieder den richtigen taktischen Plan haben, und das Spiel wird sehr, sehr interessant, weil Leipzig jetzt zweimal gegen Bayern gespielt, einmal erst im Elfmeterschießen verloren, dann relativ klar bei dem Auswärtsspiel. Timo Werner immer mal Startelf, mal nicht, jetzt Orban rot gesperrt, das wird ein ganz, ganz interessantes Spiel. Und je länger 96 das offen gestalten kann, sprich unentschieden und auch mal mit Konter nerven kann, desto größer sind die Chancen, dass wir da mehr als einen Punkt auch mitnehmen können.
In der Tat, aber ja, nach all der Euphorie am Samstag irgendwie, ich weiß nicht. Ich fahre jetzt tatsächlich hin nach Leipzig. Wir machen da Wochenende draus. Nein. Erstmal ganz ruhig mit den jungen Pferden. Also erstmal kann ich auch Niederlagen. siehe Wolfsburg und siehe Gladbach.
Das war Pokal, ja gut.
Gladbach war Liga, das war, da ärgere ich mich auch heute noch drüber über diesen, naja, geil. Aber ich kann auch Sieg. Ich habe in Mainz, habe ich das 1-0 mitgebracht und von daher, nein, es ist alles drin. 3 Spiele gesehen, 2 Niederlagen, vielleicht ist jetzt echt ein Unentschieden möglich, man weiß es nicht. Ja, also ja. Timo Werner, du hast es angesprochen, vor dem habe ich ja tatsächlich so ein bisschen Angst, aber der scheint ja auch ein bisschen von der Rolle zu sein, und wenn man sich Leipzigs wie sagt man, den Rekord der letzten Spiele anguckt, klar, gegen Bayern im Pokal verloren, dann in der Liga verloren, Stuttgart 1-0 geschlagen, das beeindruckt mich jetzt auch nicht so mega, gegen Dortmund 3-2 gewonnen, das haben wir 4-2 gewonnen, also ja, ich weiß nicht, so, man muss ein bisschen Respekt vor der ganzen Nummer haben, aber doch jetzt nicht mit voller Hose dahin fahren.
Nein, auf keinen Fall. 96 wird natürlich als klassischer Aufsteiger ja Abwand spielen, denke ich. Ne? Mit ein oder zwei Spitzen oder mit einer sehr flexiblen Taktik. Wir werden ja nicht zu Beginn gleich volles Risiko gehen. Es sei denn, Breitenreiter entdeckt jetzt in dieser Woche die taktische Schwachstelle in Leipzig, auf die er dann gleich drauf geht. Ne?
Es wäre ein Träumchen. Es wäre wirklich ein Träumchen, aber wir müssen da jetzt ein bisschen die Füße stillhalten. Egal, was da passiert, ich glaube wirklich, man kann sagen, dieses erste Drittel, was es ja dann rum ist, war viel mehr, als wir erwarten konnten. Oder, Jan, bist du gar nicht so überrascht wie ich?
Nein, also das ist ein Traum. 18 Punkte nach 10 Spieltagen. Also wer hätte das vorher gesagt? Also meine These in der zweiten Liga war ja immer, hört auf rumzumäkeln. Ne, weil 96 die Spiele mehrheitlich gewinnt. In der ersten Liga wird das wieder ganz anders. Also und der Herbst macht Spaß mit 96. Und was mich insbesondere so freut, ist, dass wir so nah an der Vorgabe des Trainers sind, der gesagt hat, wir möchten nach 17 Spieltagen 20 Punkte plus X haben. Jetzt haben wir schon 18. Ne? Also da bräuchten wir theoretisch nur noch einen Sieg, um 21 Punkte zu haben. Und dann, wer sich mit der Liga auskennt, weiß, dass das schon mal ein gutes Polster ist, wo du auch beruhigt in die Winterpause gehen kannst, wo du nicht bei Spieltag 18 gleich wieder unter Druck stehst, wo du auch meine Pechserie von 3, 4, 5 Spielen ohne Sieg irgendwie dann verkraften kannst. Obwohl es genügend warnende Beispiele gibt von Teams, die irgendwie in der Hinrunde an die 30 Punkte gemacht haben und dann in der Rückrunde richtig, ja, ich sag mal, abkacken.
Nochmal arg gegen den Abstieg kämpfen mussten. Das ist wohl wahr. Aber wir wissen ja auch, was passiert in Hannover, wenn man die gesetzten Ziele zu früh erreicht. Es werden neue gesetzt von Madin. Und dann wird es wieder spannend, wenn dann wieder einer kommt mit, oh, wir müssen erst einstellig machen und so. Ich sehe schon wieder Kopf.
Ja, aber da glaube ich schon, dass André Breitenreiter als Kind der Region und jemand, der auch, als er noch in Havelse aktiv war, als Coach jeden Spieltag irgendwie im WIP-Bereich war, der weiß, glaube ich, genau, wie er die Klaviatur da zu spielen hat. Dann gibt er halt ein neues Ziel aus. Und das hat damals Mirko Slomka ja auch gemacht. Da waren es 40 Punkte, da waren es 50 und sowas ähnliches wird Breitenreiter dann auch machen. Und das hilft der Mannschaft einfach auch und das hilft auch dem Umfeld, weil dann ist man so ein bisschen ja von den übergeordneten Liga-Diskussionen auch entfernt. Ne, das hat mir damals so gut gefallen, als wir uns für die Euroleague qualifiziert haben. Da hatten wir unsere eigenen Ziele, scheißegal, was die anderen machen. Und das finde ich dann fürs Teambuilding, für das ganze Konstrukt drumherum, finde ich das dann sehr, sehr spannend und auch richtig.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, wir haben gerade mal 3 Punkte vor Platz 10. Also, ne, da bist du schneller eingeholt, als du guten Morgen, gute Nacht sagen kannst.
Und das auch.
Ne, ja. Deshalb nicht auf die Tabelle gucken, Platz 4, schön und gut. Wir waren ja, glaube ich, bis 17.21 Uhr oder so, waren wir Fünfter. Dann hat Schalke noch den Ausgleich gekriegt gegen Wolfsburg und sind dann noch auf Platz 4. Also, das kann man sich mal ausdrucken, das kann man sich mal irgendwo hinhängen. Aber ich glaube, auf die Tabelle gucken kann man dann ab Spieltag 28 oder so, wenn es dann wirklich Crunch-Time wird. So lange finde ich das, was du gesagt hast, mit den eigene Ziele setzen, viel, viel sinnvoller und hoffentlich dann auch erfolgreich. Jan, nächste Woche ist Länderspielpause, das heißt, es gibt keine Hannover-Liebsendung, aber es gibt das 96-Spiel meines Lebens. Und zwar mit Olli bei Twitter, @Kassenmeier. Und Olli hat etwas, was gar nicht so auf ein Spiel bezogen ist, erzählt, sondern auf eine Fahrt in die Ukraine. Und ich glaube, das wird ganz, ganz fantastisch. Und ich kann es an dieser Stelle verraten, das war eigentlich der Grund, dieses Gespräch, was ich mit Olli über diese Tour hatte, dass ich überhaupt mit das 96-Spiel meines Lebens angefangen habe. Jetzt kommt er in Folge 5 und erzählt euch dann nächste Woche hier bei meinsportradio.de ja, von einem wirklich sehr, sehr bemerkenswerten, sehr, sehr spannenden und beeindruckenden, also ich war wirklich, ich kenne die Geschichte jetzt schon zweimal, einmal hat er sie mir erzählt und einmal hat er sie mir im Podcast erzählt, wirklich eine tolle Geschichte von einer Wahnsinnstour in die Ukraine.
Ja, hört es euch an. Also Olli, auch ein alter Kumpel aus Notbremsezeiten, ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich kenne ihn natürlich auch.
Und Olli ist ein guter Typ. Von daher reinhören nächste Woche. So lange müsst ihr noch diese Folge hören und natürlich dran denken, 1 Cent pro gehörten Download auf meinsportradio.de gehen an die Movember Foundation. Das ist ein guter Zweck. Von daher solltet ihr Podcasts hören. Und das war's für heute. Nein, das war's noch nicht. Jan, was haben wir nicht gemacht? Wir haben nicht getippt, wie es in Leipzig ausging.
Absolut, ja.
Um Gottes Willen. Erst müssen wir sagen, wie Dortmund ausgegangen ist. Christoph Borschel hatte 1-1 getippt. Ich habe 0-3 getippt. Und ja. André hat 3-0 getippt. Ich wage mich zu erinnern, dass es nicht ganz ernst rübergekommen ist.
Ja.
Wenn er jetzt darauf besteht, dass es ernst war, was er tun sollte, dann gratulieren wir ihm zum vielleicht beeindruckendsten Tippsieg der Saison. Und jetzt tippen wir Leipzig. Jan, bitte sei ähnlich beeindruckend.
Ich tippe 1-1.
Ja, das ist scheiße, da hat er mir meinen Tipp weggenommen.
Ja, natürlich.
Ja, ich tippe 3-0 für Leipzig. Kann mir das sogar tatsächlich als Ergebnis vorstellen, wünsche mir aber, dass Ähnliches passiert wie beim Dortmund-Tipp.
Ja.
Mutig, genial.
Ist ja in meiner Tipprunde auch so, bei Kicktipp, tippe immer schlechter als 96 spielt.
Das ist sehr gut.
Ja, das macht man dann auch gerne weiter, ist mir scheißegal.
Ja, richtig, richtig, dann kann man das auch durchziehen. Ach, fantastisch. Jan, das war mir ein großer Spaß und sage vielen Dank, Jan, und vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche, wie gesagt, das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Mach's gut, Jan, tschüss.
Hannover liebt, die 96-Show. Hannover 96, pur, auf meinsportradio.de.